Ich freue mich, heute Morgen hier mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Und es ist schon noch speziell, es ist jetzt nicht mein erster Kanzeltausch in der FEG Bülach. Ich war auch schon im Untergeschoss da in der Stadt und jetzt hier, glaube ich, einige Male auch schon länger nicht mehr. Heute ganz speziell ist für mich, dass ich das erste Mal so eigentlich mit meiner Verwandtschaft den Gottesdienst gestalte. Das wissen hier viele gar nicht, aber ich bin verwandt mit jemandem, der hier spielt. Das ist meine Schwägerin. Es ist ganz besonders, das so gemeinsam zu erleben. Die Details könnt ihr dann danach erfragen, dass das nicht alles auch im Internet noch ist. Wir dürfen miteinander weiter Gottesdienst feiern. Und ein gewaltiger Teil im Gottesdienst ist, dass wir damit rechnen dürfen, dass Gott zu uns spricht. Dass der Schöpfer von Himmel und Erde uns begegnen will, mir begegnen will. Ganz besonders durch sein Wort. Und damit dürfen wir rechnen, auch wenn wir miteinander jetzt den Predigtext lesen. Ich lese einen Text und der steht im Psalm 95. Der ganze Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Soweit der Bibeltext, das Wort von Gott. Ich möchte beten. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du ein Gott bist, der nicht fern ist, der uns ganz nahe kommen will. Dass du ein Gott bist, der mit in unser Leben hineinreden will und reden kann. Ich bitte dich, dass es geschieht. Du versprichst es uns. Ich bitte dich, dass alles, was uns hindern will, es wirklich zu hören, was du uns zeigen willst, dass du es ausräumst. Alle Sorgen und Gedanken und was uns beschäftigt, sprich du mitten hindurch. Herr, wir haben es so nötig, dass du zu uns redest und du tust es. Ich danke dir für dieses Wunder. Amen. Der FCZ ist Meister. Das ist ein wenig ein Bruch, oder? Ich weiß nicht, ob das in Bülach auch die Menschen bewegt oder eher weniger. Oder der FC Bülach, von dem höre ich nicht viel, aber wie auch immer. Aber ich bin ja Pfarrer mitten in Zürich. Das hat die Stadt bewegt. Der FCZ ist Meister. Einige mehr, andere weniger. Die Polizei auch sehr, ja, was mit dazu gehört. Wenn ich jetzt als Pfarrer in Zürich bin, seit letztem Herbst, als Nachfolger von Armin Mauerhofer, der dort viel aufgebaut hat, dann gehört es für mich dazu, auch versuchen, die Menschen und die Stadt zu verstehen. Was bewegt die Menschen? Und das führte mich auch in den letzten Grund. Das gehört dann mit dazu. Und waren wir mit meinen beiden älteren Söhnen mal an einem FCZ-Match. Und es ist schon faszinierend, das so zu erleben. Ein gefülltes Stadion, ja nicht ganz voll, es hat ja sehr viel Platz, aber ein volles Stadion und die Menschen sind begeistert. Der FCZ hat auch gewonnen damals, das hat wahrscheinlich geholfen, sonst wären die anderen begeistert gewesen, glaube ich. Genau. Ich bin sonst nicht so Fußball begeistert. Aber das zu erleben, wie Sport Menschen begeistern kann, wie sie jubeln, wie sie aufstehen, wie manchmal Tränen übers Gesicht laufen, weil es einem so bewegt. Und eigentlich haben sie ja bezahlt dafür, oder? Also, sie spielen auch gar nicht. Aber irgendwie ist das etwas so Faszinierendes. Und wenn ich das so erlebe, mir war nicht nur der Fußball das Wichtigste, aber wenn ich die Menschen so beobachte, dann liefen mir fast die Tränen ein wenig übers Gesicht. Weil man sieht den Menschen an, wie groß die Sehnsucht ist, jemandem zuzujubeln. Wie groß die Sehnsucht in uns Menschen ist, sich so an etwas zu freuen. Fan sein von etwas. Vielleicht ist es nicht Fußball in eurer Lebenswelt, etwas ganz anderes, aber ich glaube, es steckt in jedem von uns Menschen drin, diese Sehnsucht, jemandem zuzujubeln, etwas zuzujubeln, das viel größer ist als ich selbst. Und die Bibel zeigt uns, der Grund ist, dass wir so gemacht sind, als Ebenbilder Gottes. Wir sind geschaffen, jemandem zuzujubeln, der größer ist als jeder Fußballclub, der größer ist als alles in dieser Welt. Wir sind gemacht, um unserem Schöpfer zuzujubeln. Jeden Moment unseres Lebens. Und das steckt in uns. Wir sind gemacht, um anzubeten. Das entdecken wir miteinander in diesem Psalm. Wir sind gemacht, um anzubeten. Wir sehen, wenn wir durch die Verse gehen, was Anbetung ist, wen wir eigentlich anbeten sollen. Und dann fragen wir uns auch noch, wie wir das tun können, auch ganz konkret. Und da geht es unter anderem auch Anbetung im Singen, nicht nur. Aber ich lade ein, alle, die auch nicht so gerne singen oder den Lobpreis jetzt nicht so nah ist, da gehöre ich eigentlich dazu. Ich sage das jetzt schon, ungeplant. Aber gleichzeitig, glaube ich, brauchen wir das alle. Weil wir wurden dazu gemacht. Wieso genau? Das finden wir heraus. Und danach dürfen wir ja miteinander noch singen. Es passt also wunderbar, wie das geplant ist auch. Was Anbetung ist, ich lese nochmals die ersten beiden Verse. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen. Wenn wir das lesen, dieser Psalm hat einen ganz klaren Aufruf. Komm, komm, kommt, betet, lasst, betet an, jubelt zu, jauchzt, kommt, betet Gott an, könnten wir zusammengefasst machen, sagen. Oder kommt, macht Lobpreis oder Worship, wie man es nennen will, betet Gott an. Das ist die Einladung vom Psalm 95 so deutlich. Die Frage ist, was meint denn Anbetung eigentlich ganz genau? Ich glaube, eine gute Definition, die mir hilft, die uns so begleitet durch die Predigt, ich glaube, entspricht sehr der biblischen Botschaft, ist, Anbetung meint, jemandem oder etwas den allergrößten Wert zuzusprechen. Jemandem oder etwas zu sagen, du bist das Wertvollste für mich. Du bist das Tiefste, das ich brauche. Es gibt nichts Wichtigeres, nichts Wertvolleres in meinem Leben als dich. Das meint eigentlich Anbetung. Wir sehen hier zwei Dinge, die ich gerne vertiefen will. Erstens, Anbetung betrifft unser ganzes Menschsein. Es meint nicht nur einen Bereich. Wir sehen das durch den Psalm hindurch. Es heißt hier, und ich sage es euch gleich schon, es betrifft unsere Emotionen, unser Willen und unser Denken. Alle Bereiche gehören zur Anbetung dazu. Und wir sehen das, wenn wir hier lesen. Zum Beispiel heißt es, emotional geht es los, haben wir gelesen, jauchzt, jubelt, singt, zujauchzen, sind emotionale Begriffe, gehört zur Anbetung dazu. Aber nicht nur, auch der Wille ist mit in diesem Psalm. Zum Beispiel Vers 6, wenn es heißt, kommt, lasst uns beugen, kommt, lasst uns niederfallen. Das muss ich wollen, es ist eine Entscheidung, das tue ich jetzt. Und gleichzeitig gehört auch das Denken mit dazu. Das sehen wir durch den ganzen Psalm, ganz besonders am Schluss. Es gibt diese etwas, vielleicht etwas eigenartigen Verse, die ich am Schluss gelesen habe, die man ja einfach auch weglassen könnte, weil sie klingen so etwas speziell wie, aber das ist, das steckt, meint das Denken. Sagt, ja, eigentlich sagt der Psalm, denk daran, an früher. Denkt an eure Vorfahren, wie es damals war, als eure Vorfahren Gott nicht als wertvoll gesehen haben, als sie für Gott für sie nicht das Wichtigste war, als sie diese Ruhe, die Gott ihnen eigentlich verspricht, deshalb nicht gefunden haben, verpasst haben. Denkt darüber nach. Das gehört mit zur Anbetung, alle Bereiche. Und ich glaube, es sind auch alle drei Bereiche nötig, damit es gesund ist, Anbetung. Und gleichzeitig glaube ich, wir haben alle so Schlagseiten beim einen oder anderen Bereich. Manchmal betont man Emotionen vielleicht fast zu sehr, als wäre Anbetung nur Gefühl. Anbetung ist auch Gefühl, aber nicht nur. Ich muss mich nicht nur so fühlen und jetzt bete ich Gott an, weil ich mich Gott gerade ganz nahe fühle oder so erfasst bin. Nicht nur das ist Anbetung, auch. Es geht nicht nur um Emotionen. Das muss man manchmal der modernen Worship-Kultur ein wenig auch so mal wieder ergänzend sagen, dass es nicht nur Gefühl ist, aber auch, muss man anderen sagen. Gleichzeitig, der Wille gehört mit dazu. Aber es ist auch nicht nur Wille. Das erlebt man dann in ganz anderen Gemeinden wieder, wo man so, die noch singen wie früher. Das habe ich in einer Gemeinde, wo ich regelmäßig predige, die machen das, die singen mehrstimmig und sind sehr stolz, dass sie das können, ohne Begleitung. Und dann klingt es super. Aber dann kann geschehen, dass es nur Wille ist. Ja, wir singen halt, weil man singt und es klingt so schön. Ist wichtig. Der Wille ist wichtig, aber es ist nicht alles. Es ist ja nicht einfach ein Chor oder weil es so schön ist. Braucht es aber auch. Und auch das Denken. Es gibt auch solche Gemeinden, das sind eher vielleicht, merke ich zum Beispiel, so eine klassische Landeskirche, die so städtisch, vielleicht in Zürich, wo die einen guten Organisten und Kirchenmusiker angestellt hat, wo man im Gottesdienst ist und danach sagt, ja, so die... Das Bachwerk Nummer 243, die Kantate hat das so gut getroffen heute. Das ist so intellektuell schön, ist auch wichtig, aber es ist nicht alles. Es braucht alles, es braucht Emotionen, Denken und Willen mit dabei. Das ist Anbetung, es meint unser ganzes Menschsein. Das sehen wir. Zweitens, was heißt es nun, etwas den allergrößten Wert zuzusprechen? Mir hilft dabei eine Illustration. Das ist eine Illustration, die habe ich schon vor einigen Jahren gefunden bei einem Prediger, bei Timothy Keller. Die begleitet mich und hilft mir persönlich. Ich möchte sie euch erzählen, vielleicht hilft sie euch auch, um zu verstehen, was Anbetung ist und was Anbetung in uns auslösen kann. Wenn wir so anbeten, wie es dieser Psalm uns sagt. Stellt euch eine Frau vor, die hat ein Schmuckstück geerbt. Es ist nicht wertvoll. Es liegt irgendwo in einer Schublade. Man hat es so weitergegeben von so Generation zu Generation. Es ist ein emotionaler Wert. Mehr ist da nicht. Es verstaubt irgendwo. So eine Brosche. Sie macht sich keine Gedanken in ihrem Leben dazu. Schaut sie ab und zu an, hat Erinnerungen an die Großmutter oder so, aber das ist es dann auch. Sieht auch nicht so ganz so schön aus. Nun sind Geldsorgen größer geworden und sie denkt, ja, nimm ich es mal mit und zeige ich es mal jemandem. Vielleicht gibt es ja doch noch einige Franken, wer weiß. Sie packt es ein, irgendein Plastiksack oder so, steigt ins Auto, geht in die Stadt. Der Verkehr ist mühsam, sie hat Kopfschmerzen, denkt, ja, vielleicht muss ich noch in die Apotheke danach. Sie überlegt sich, was sie dann in der Migros noch posten will. Sie findet kaum einen Parkplatz. Irgendwann klappt es, sie geht zu einem Juwelier, geht hinein, legt es hin. Der nimmt es routiniert in die Hand, wie schon aber tausende Schmuckstücke, meistens ja auch nicht allzu viel oder weniger wert, als die Leute es gerne hätten, vermutlich. Nimmt es in die Hand und irgendwann werden seine Bewegungen langsamer. Er wird verstummt. Er atmet nur noch ganz leise. Und er fährt nur noch langsam mit dem Fingern über so den eingelassenen Glasstein, der anscheinend doch nicht so Glas ist, fährt darüber, über den Schliff. Und erkennt in diesem Moment, dieser Schliff, dieser Stein, was ich hier in den Händen halte, das ist wertvoller als alles, was jemals in meinem Laden war. Das ist so ein berühmter Stein. Und er erklärt es der Frau. Und alles wird anders. Ist noch das gleiche Leben, oder? Parkplatzsuche wird immer noch mühsam sein, vielleicht hat sie doch eine Buße. Aber es ist nicht mehr so wichtig, dass sie Kopfschmerzen hat. Es ist nicht mehr so wichtig, kaufe ich jetzt in der Migros ein Budget oder nicht oder so. Ist wie alles anders. Sie erkennt, Und wahrscheinlich legt sie es auch etwas vorsichtiger in die Handtasche zurück, weil sie weiß, da ist ein gewaltiger Schatz. Und ich habe bisher wie falsch gelebt. Ich war mir gar nicht bewusst, was für ein Schatz eigentlich in meinem Leben ist. Anbetung meint, ich fahre wie mit den Fingern, ich fahre dem wie nach und erkenne, wie wertvoll Gott ist, wie er ist, was er über mich denkt, was er getan hat. Und irgendwann erkenne ich plötzlich, was ich hier vor Augen habe. Das ist das Wertvollste, das ich jemals sehen könnte in meinem ganzen Leben. Und dann erfasst es mich, dann verändert es meine Prioritäten. Das, was vielleicht noch so wichtig war, als ich in den Gottesdienst kam, hat plötzlich einen anderen Platz. Weil ich weiß, da ist ein Schatz vor meinen Augen und in meinem Leben. Anbetung meint eigentlich miteinander, diesem Schatz wie entlang zu fahren, bis es, dass es uns in unserem Denken, unserem Willen, in unseren Emotionen erfasst. Wir sagen können, ja Herr, du bist das Größte, du bist das Wertvollste. Ich lese mal weiter. Wen sollen wir denn anbeten? Ab Vers 3. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht. Und seine Hände haben das Festland bereitet. Hier wird deutlich, wen beten wir an? Der Psalm sagt, betet Gott an. Der Herr ist ein großer Gott, ein großer König über alle Götter. Mit dabei ist in diesem Vers, schwingt wie eigentlich mit. Es gibt wie verschiedene Möglichkeiten. Wir können Gott anbeten hier, den Schöpfer, oder es gibt wie auch Götter, vermeintliche Götter. Und die kann man auch anbeten. Und die wurden auch kräftig angebetet. Nun, das ist ja lange her, oder? Also jetzt im 21. Jahrhundert fallen wir meistens, gibt doch noch ja doch auch viele Menschen, die das tun, aber wir hier Aufgeklärten im Westen, wir fallen ja nicht vor Götterstatuen nieder, so normalerweise. Und trotzdem betrifft uns das. Ich glaube, eigentlich ist das Prinzip wie das Gleiche, weil die Menschen früher, die vor Götterstatuen niederfielen, denen ging es letztlich nicht nur um diese Statue, sondern sie hatten innerste Sehnsüchte und Wünsche nach Gesundheit, nach Erfolg, nach Anerkennung, nach Bestätigung. Und sie haben das in der Anbetung dieser Götter wie gesucht. Und das hat bis heute, da hat sich eigentlich nichts verändert. Ich glaube, bis heute sind wir Menschen alle wie Anbeter. Wir sind gemacht, etwas größten Wert zuzusprechen. Wir sagen es sogar in unserer Sprache, wir sagen ja, wir reden von Vergöttern. Also etwas vergöttern meint genau das, es ist für mich so wertvoll, dass es wie an die Stelle Gottes kommt. Ich glaube, da kommen wir zu einem tiefen Punkt hier, was Anbetung betrifft. Wir erkennen, was eigentlich unser Wertvollstes ist, was wir wie anbeten, wenn wir uns fragen, was gibt mir wirklich Freude? Was brauche ich, dass mein Leben wirklich gut ist? Und das sind Dinge, die sagt man meistens nicht zueinander so ganz schnell. Aber die stecken in unserem Herzen von jedem. Und die sind unterschiedlich. Aber wenn ich wünschen könnte, was müsste ich haben, dass es mir wirklich gut geht? Was müsste in meinem Leben sein, dass ich wirklich glücklich bin? Das können Dinge sein wie Aussehen. Da sprechen wir nicht so darüber, aber das geht ganz tief. Man denkt, ich müsste doch eigentlich da, das müsste anders sein, dass ich wirklich glücklich sein könnte. Eine Partnerschaft oder eine erfüllendere Partnerschaft, dass es irgendwie besser wäre. Oder eine Familie, wenn ich mir eine wünsche und irgendwie keine habe oder keine Kinder haben kann, denke ich, so wäre ich doch glücklich, das müsste sein. Oder eine Arbeit, wenn ich arbeitslos bin, oder eine bessere Arbeit, oder mehr Sicherheit in meinem Einkommen. Oder Bestätigung. Oder es müssen einfach alle mit mir zufrieden sein. Dann geht es mir gut. Das treibt auch viele Menschen an. Es soll einfach ja niemand irgendwie denken, ich mache etwas falsch. Also, das sind unsere tiefsten Herzenswünsche. Das ist das, was uns häufig das Wertvollste eigentlich ist. Und das prägt uns. Weil dafür werden wir alles geben. Das wird unser Denken bestimmen. Das bestimmt unser Handeln. Dafür setzen Menschen innerlich wie alles ein. Also wenn mir Erfolg das Größte ist, bin ich bereit, diesem Erfolg ganz viel zu opfern. Es sind Menschen bereit, Erfolg ihrer Gesundheit zu opfern, bereit, ihre Ehe zu opfern, bereit, die Beziehung zu ihren Kindern zu opfern zum Beispiel. Also so tief geht das. Wie als Beispiel, was ist da in meinem Innersten? Das sind nicht falsche Dinge, sind alles auch gute Dinge, die ich jetzt erwähnt habe, aber sie können uns nicht tragen. Sie geben uns letztlich nicht Halt. Sie lügen uns eigentlich an, weil auch wenn ich das habe, dann habe ich nicht wirklich das Lebensfundament, das ich mir wünsche. Und das spürt man in Krisen, wenn solche Dinge zerbrechen. Die halten uns wie nicht. Wer bin ich dann noch, wenn ich plötzlich schwer krank werde? Was ist dann noch mit meinem Leben? Und ich habe mit jemandem gesprochen, da geht es um Demenz, die man langsam erkennt im Leben. Ist mein Leben überhaupt noch wertvoll? Wenn ich merke, was da vor mir liegen könnte, wer bin ich überhaupt noch? Oder wenn eine Partnerschaft zerbricht, oder ich allein bin und denke, ja, ich bin auf der Verliererseite, das trägt uns alles wie nicht. Der Psalm sagt, komm, bete Gott, den Herrn an. Mach ihn, erkenne ihn als das Wertvollste und Tiefste in deinem Leben. Ich glaube, in Krisen ist das eine entscheidende Frage. Was bete ich an? Wenn das, was mir das Allerwertvollste ist, kann das wirklich mich tragen in diesem Moment? Und der Text, die Bibel sagt uns einerseits nein. Ganz vieles kann uns nicht tragen in diesem Moment. Es ist so viel vergänglich und zerbrechlich, wir können uns nicht halten. Aber es gibt einen. Es gibt einen, den ihr anbeten könnt, den ihr zum Wichtigsten eures Lebens machen könnt, der trägt. Und wie genau, sehen wir, wenn wir genauer lesen, wie wird uns denn Gott beschrieben? Einerseits, Vers 3 bis 5, er ist der allmächtige Gott. Alles ist in seiner Hand. Das hilft schon mal, oder? Also er ist allmächtig. Zweitens aber auch, es geht noch viel tiefer, wenn wir da weiterlesen, es heißt auch, Vers 7, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Herde. Also der allmächtige Gott wird gleichzeitig beschrieben als Hirte. Nun ist das Volk Israel wie gemeint. Mein Platz in diesem Psalm ist nicht einfach, dass Gott mein Hirte ist, sondern eigentlich, ich bin wie verirrt. Ich bin der, am Schluss des Psalms, das bin ich. Es heißt hier, die in die Irre gingen, die ihre Sehnsucht, ihre Bestätigung von allem Erwarten dieser Welt, sei es von Beziehungen oder Geld oder Aussehen, Fitness, Gesundheit, wo auch immer. Und wir sind verirrt, sagt uns die Bibel. Wir sind wie getrennt von dem wahren Ort unserer Anbetung, von unserem Schöpfer. Und was ist mit diesen Schafen, die in der Irre sind, selbst verschuldet? Und da zeigt sich die Tiefe dieses Hirten. Was hier noch nicht steht, uns die Bibel dann zeigt, dieser Hirte, das ist ein Hirte, der uns nachgeht, bis in die tiefste Verirrung hinein. Gott selbst wurde Mensch in Jesus. Und wer ist Jesus? Was sagt er über sich? Ich bin der gute Hirte. Und das zeigt er uns. Er geht mir persönlich nach, bis in die Dornen hinein, bis in die Verstrickungen meiner Schuld und Gottes Ferne hinein, kommt Jesus und kommt zu mir und will mich retten. Er kommt mir so nah, dass er meine Schuld, mein Versagen, mein Scheitern auf sich nimmt. Sagt, ich trage alles für dich, weil ich will dich nach Hause bringen. Ich will dich zurückbringen in deine Heimat hinein, wo du hingehörst eigentlich. Und dieser Hirte geht so weit, er ist bereit, sich wie dem Bösen meiner Schuld entgegenzustellen, vor sich wie zwischen meine Schuld und mich zu stellen und sich treffen zu lassen, um mit seinem Leben zu bezahlen. Er geht bis ans Kreuz für mich und stirbt. Er sagt damit, ich gebe mein Leben, damit du leben kannst. Er ist gestorben und ist da verstanden und lebt. Der gute Hirte hat gesiegt. Der gute Hirte hat Sünde, die Macht des Bösen, den Tod besiegt. So ein Hirte ist er. Und er ruft mich jetzt und sagt, komm, vertrau mir dein Leben an. Bring mir deine Schuld, ich will dir vergeben. Lass mich der Herr und Hirte deines Lebens sein. Wenn wir das tun, ich lade ein, wer wie weiß, ich bin da, ich weiß, gehöre ich wirklich ganz zu ihm? Oder bin ich eigentlich verirrt, irgendwo am Suchen, was mir Halt, Bestätigung gibt? Ich lade ein, schau zu ihm. Und wenn ich das sehe in ihm, wenn ich so an Jesus glaube, was geschieht dann? Ich darf erkennen, wie wertvoll er ist, wie tief das eigentlich geht. Da ist ein Gott, der mich liebt. Da ist ein Gott, der mich nicht fallen lässt, der sagt, ich halte dich in meiner Hand. Da ist ein Gott, der mich liebt in meinem Scheitern, der in meinem Versagen mir immer wieder vergibt. Da ist ein Gott, der mich trägt. Was kann das sonst bieten? Also mein Bankkonto liebt mich nicht. Also ja, es macht gar nichts, einfach da, ist mal mehr, mal weniger. Gibt nicht sein Leben für mich. Meine Arbeit stirbt nicht für mich, dass ich leben kann. Alles, wo ich mein Leben dafür gebe, manchmal auch andere Menschen, die können mich nicht erlösen. Aber da ist ein Ort, ein allmächtiger Gott, der alles in seiner Hand hat und ein Hirte, der uns liebt, der uns so tragen kann wie sonst nichts in dieser Welt. Und die Einladung in diesem Psalm ist, vertrau ihm ganz. Erkenne, dass er das Wertvollste und Tiefste deines Lebens ist, dass Gesundheit oder Krankheit überragt, dass Arbeitslosigkeit oder Arbeit überragt, ob man allein ist oder einen Zerbruch einer Beziehung erlebt hat, das überragt, weil es viel tiefer geht. Ein Gott, der allmächtig ist und uns liebt. Das ist dann Betung. Das vor Augen zu führen und dann irgendwann zu merken, es erfasst mich und kann sagen, Jesus, du bist das Größte, was ich mir nur vorstellen kann. Alles gehört dir. Ich gehöre dir. Ich will dich anbeten. Und zum Schluss fragen wir uns, wie können wir das tun? Wir haben schon vieles wie gestreift. Ich möchte es wie zusammenfassen. Wir haben gesehen, wie wir alle Anbeter sind. Wie wir diese Anbetung brauchen. Wir haben diesen Psalm, der uns von Anfang bis Schluss einlädt, Gott anzubeten. Was sind Punkte, die dabei wichtig sind? Ein Punkt übersieht man fast. Es heißt, kommt. Quer durch den Psalm, immer wieder Aufforderung, kommt, nicht komm. Also Anbetung geschieht auch in Gemeinschaft. Das können wir auch alleine tun, aber Anbetung ist eigentlich, denke ich, zuerst gedacht auch für die Gemeinschaft, wo Menschen zusammen sind in einer Gemeinde, die sagen, du Herr bist uns das Wertvollste. Also bei der Anbetung ist es eigentlich absurd zu sagen, auch im Lobpreis, schau nur auf dich, mach dir keine Gedanken, wer rechts und links ist. Ich würde eher sagen, öffne die Augen, schau, wer da mit dir steht, wie verschieden wir sind, wie in ganz unterschiedlichen Situationen. Anbetung heißt, es sind Menschen, die beten mit mir Gott an. Traurige und Glückliche, mit Sorgen beladene und Leute mit tiefem Frieden. Menschen, die allein sind, Menschen, die in einer Familie sind. Und alle gemeinsam können wir Gott anbeten. Ich brauche den rechts und links und vorne und hinten. Das gehört mit zur Anbetung dazu. Also es gehört nicht nur mich und mich allein. Das heißt auch zum Beispiel, singen wird immer Kompromiss sein für alle. Es wird nie genau alles für mich passen, weil dann muss ich es alleine zu Hause machen. Und sonst passt es für alle anderen nicht mehr. Es ist immer auch Kompromiss, ist ganz normal, das gehört mit dazu und ist auch kein Problem, weil Anbetung ja nicht die Stimmung nur ist, sondern das Ziel unserer Anbetung. So hat Anbetung auch mit unserer Haltung zu tun. Das heißt hier, tretet vor sein Angesicht. Das meint eine innere Haltung oder ein inneres Bewusstsein. Wir sind nicht einfach, es gehört nicht einfach nur zum Gottesdienst ein wenig zu singen, sondern wir dürfen vor Gottes Angesicht kommen, diesen allmächtigen, heiligen, liebenden Gott. Ihm dürfen wir anbeten. Es ist nicht einfach Beigemüse, auch einem Gottesdienst. Ich habe mit jemandem gesprochen, der das geht bei euch schlecht, weil ihr singt auch danach noch, aber der kommt eigentlich am liebsten immer auf die Predigt. weil er sagt, das vorher, das sagt mir nichts. Ich verstehe es ein Stück weit und andererseits auch überhaupt nicht, weil ja, mir sagt es auch nicht immer etwas, aber das brauchen wir. Auch wenn ich gar nicht der Typ bin, ich brauche es, mit anderen Christen Gott anzubeten. Und so betrifft auch unser Singen, unser Denken, unser Willen, unsere Emotionen. Und ich glaube, diese Reihenfolge ist gesund. Willen, ich entscheide mich. Zum Lobpreis muss man sich auch manchmal entscheiden. Je nach Typ etwas mehr oder weniger. Ob man gerne singt oder nicht so gerne. Aber es braucht eine innere Entscheidung, egal wie ich mich jetzt fühle, was gerade ist, ich entscheide mich, Gott anzubeten. Es braucht so ein inneres Ja dazu. Dann gehört das Denken dazu. Ich mache mir Gedanken, was singen wir eigentlich? Wenn ich darüber nachdenke, kann ich erleben, wie es nicht immer, muss auch nicht immer, aber manchmal, wie plötzlich mein Herz erfasst und ich plötzlich begreife, das stimmt wirklich, was wir hier singen. Und dann kann es auch meine Emotionen mit hineinnehmen. Ich lade ein, dass, oder wünsche euch, dass ihr das weiterentdecken dürft, das Gemeinde so Gott anzubeten, im Singen, aber auch weit überaus in unserem Leben. Wir haben gesehen, wahre Anbetung meint, wie in der Illustration, dieses Schmuckstück betrachten, bis es mich erfasst und ich merke, was wir hier sehen, was im Zentrum dieses Gottesdienstes ist, der allmächtige Gott, ist das Wertvollste und Tiefste, das ich habe. Und ich sage ihm, Herr, ich gebe dir mein Leben. Nichts kann mich halten wie du. Nichts trägt so wie du. Ob meine Gesundheit, meine Lebenssituation, meine Wünsche, meine Träume, sie gehören dir. Du bist das Tiefste meines Lebens. Und so miteinander Gott anzubeten und zu loben, das verändert uns. Wie diese Frau, oder? Es ist alles noch gleich, aber es ist alles anders. Die Prioritäten sortieren sich. Ich erlebe es manchmal, dass ich Dinge, die mir richtig Sorgen machen, beschäftigen. Dann im Gottesdienst, wie miteinander wir Gott anbeten und auch Abendmahl feiern noch. Und ich wie merke, Gott sorgt für uns. Ich wusste es vorher. Jetzt glaube ich es wieder, weil wir es gemeinsam gesungen haben. Du sorgst für uns. Das ordnet wie uns wieder. Das haben wir alle so nötig, ob uns das eher liegt oder nicht liegt. Wir haben jetzt die Chance, das gemeinsam zu tun auch. Lieder zu singen, Gott anzubeten. Das erste Lied, das wir singen, und vielleicht kann die Technik es schon einblenden, das wäre natürlich optimal, ist In Christus ist mein ganzer Halt. Das ist so ein Lied, wenn wir das singen, ich nehme gleich, das ist da gut übersetzt bei euch, wenn ich das singe, ich entscheide mich jetzt, ich singe, ob ich mich jetzt so fühle oder nicht, dann denke ich nach, in Christ alone my hope is found. Er ist meine Hoffnung, mein Halt. Er ist mein Licht, ist meine Kraft. Er ist wie der Eckstein, er ist der feste Grund. Mitten durch die größte Trockenheit, den größten Sturm. Wenn ich nur schon diese Wahrheiten verstehe, sage ich, ja Herr, du bist dieser Halt, du bist dieses Licht für mich, dann ist eigentlich schon alles klar. Das würde schon reichen. Oder wenn ich nur die Hälfte davon glauben könnte, erkenne ich wieder, du bist das Wertvollste für mich, Herr. Und das dürfen wir gemeinsam singen. Bevor wir das tun, möchte ich beten. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass wir dich anbeten dürfen. Es steckt in jedem von uns drin die Sehnsucht, etwas als das Wertvollste zu sehen und zu betrachten. Und das prägt unser Leben. Ich bitte dich, reiß uns immer wieder los von Dingen, die so wertvoll aussehen und so wichtig. Wir denken, also wenn ich das nicht habe, dann kann ich nicht leben. Und wir erkennen dürfen, du Herr bist viel größer. Du überragst alle Lebenssituationen, alles was uns diese Welt geben kann. Du gehst viel tiefer. Danke, bist du der allmächtige Gott, der uns unbeschreiblich liebt. Bist ein Gott, der der gute Hirte ist, der sogar stirbt für uns, um uns Leben zu schenken, jetzt, in Zukunft, in kommender Woche und in Ewigkeit. Herr, deine Schönheit, deinen Wert, ich glaube, wir können es kaum erfassen. Öffne uns einfach immer wieder die Augen dafür. Amen. Ich lade